Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Was haben Testament und Handyvertrag gemeinsam?
Du hast ja angekündigt, die Anfänge sind komisch, ne? Testament und Handyvertrag.
Der Handyvertrag muss durch den Erben gekündigt werden, wenn derjenige verstorben ist.
Ja, du denkst zu schlau, zu komplex.
Ich weiß. Aber, das wird mir oft gesagt.
Es ist halt wieder diese skurrile Überleitung. Beide haben gemeinsam, dass man vergisst zu kündigen. Also, worauf will ich hinaus?
Ach so. Verstehe.
Man braucht es nicht mehr oder man will es nicht mehr in der Form. Und der Kontext, den wir haben, ist eine Beziehung scheitert. Es gibt eine Trennung, es gibt vielleicht später auch noch eine Scheidung. Mhm. Und man hat sich aber testamentarisch irgendwie geeinigt in irgendeiner Form. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was geschieht? Also erste Frage, geschieht durch Trennung und Scheidung irgendwas gar automatisch? Oder gibt es da immer den Bedarf, irgendwie tätig zu werden?
Also durch, achso.
Du kannst anfangen, wenn du möchtest.
Ja, dann kannst du tiefer reingehen.
So machen wir das.
Durch Scheidung ja, durch Trennung nicht.
Ah, was passiert durch die Scheidung?
Also wir gehen jetzt davon aus, dass es ein gemeinschaftliches Ehegattentestament gibt, ja?
Ja, was heißt das eigentlich? Das heißt, man hat sich so gegenseitig eingesetzt.
Nee, das bedeutet erstmal, man hat ein gemeinsames Testament errichtet. Was da drin steht, ist erstmal gar nicht so relevant. Aber es gibt eine Urkunde, in der beide Ehegatten erklärt haben, was sie möchten, was denn dann sozusagen als Rechtsfolge eintritt, wenn sie jeweils versterben.
Das muss nicht aufeinander bezogen sein, aber man hat es halt zusammen, man war zusammen bei euch.
Genau, so. Klassischerweise ist es natürlich so, dass man sich wechselseitig als Erben eingesetzt hat und dann gemeinsam einen Schlusserben bestimmt hat.
Mhm.
Ja.
Und was geschieht dann?
Also wenn man sich dann scheiden lässt, mit rechtskräftiger Scheidung sozusagen, wird das gemeinschaftliche Testament unwirksam.
Ja, das ist richtig.
Steht das so im Gesetz? Steht
ja, das steht im Gesetz, also das steht im Gesetz, steht, dass das gemeinschaftliche Ehegattentestament unwirksam ist, wenn nicht davon auszugehen ist, dass die Ehegatten auch für den Fall der Scheidung eine solche Regelung getroffen hätten. Mhm. Deswegen nehmen wir in gemeinschaftliche Ehegattentestamente ja auch immer noch die Regelung mit auf, dass die wechselseitig die wechselseitig zugunsten des anderen getroffenen Verfügungen mit der Scheidung unwirksam werden. Und es gibt auch etwas, was noch vorher eintritt, und zwar, das betrifft aber wieder nicht die testamentarische Regelung, sondern das gesetzliche Erbrecht. Das wiederum hängt nämlich schon ab vom Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrages. Mhm. Also auch das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, in dem Moment, wo einer den Scheidungsantrag stellt und der zugestellt wird, ist der Ehepartner nicht mehr in der gesetzlichen Erbfolge desjenigen, der die Scheidung beantragt hat.
Aber ist das bei dem 2077, also diesem Unwirksamkeitsparagrafen, nicht auch so, die Zustellung der Scheidung?
Wenn
die Scheidungsvoraussetzungen vorliegen, also nicht mit Rechtskraft der Scheidung, was ich eben gesagt habe, sondern wenn die Scheidungsvoraussetzungen vorliegen.
Das können wir gleich nochmal nachgucken. Hast du dein Handy? Nee, ich habe mein Handy da. Aber ganz wichtig dabei, und deswegen ist es vielleicht auch ganz interessant, das nochmal zu erwähnen, ist, dass das nur für denjenigen gilt, der den Scheidungsantrag gestellt hat. Das heißt, verstirbt derjenige, der nicht den Antrag gestellt hat, bleibt derjenige, der den Scheidungsantrag gestellt hat, in der gesetzlichen Erbfolge dieser Person.
Echt?
Ja, also man muss dann entweder auch den Scheidungsantrag stellen oder anderweitig handeln.
Also warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt mit meinem Mann ein Testament habe, wir setzen uns gegenseitig als Erben ein.
Ich bin gerade bei der gesetzlichen Erbfolge.
Ja, habe ich verstanden. Ich stelle den, da haben wir ja gar kein Testament.
Korrekt. Mhm.
Okay, also wir haben kein Testament. Ich stelle den Scheidungsantrag. Dann ist in diesem Moment mein Mann nicht mehr mein gesetzlicher Erbe.
Ja.
Aber ich noch seiner?
Ja. Absurd, ne?
Das ist ja absurd, finde ich auch.
Es ist auch absurd.
Ja.
Weil man irgendwie sagt, wer den Antrag stellt, will, und wer nichts gemacht hat, weiß man auch nicht.
Also genau, und bei 2077 ist es so, grundsätzlich wird auf den Zeitpunkt der Scheidung abgestellt, so wie du es gesagt hast. Aber wenn der Scheidungsantrag gestellt wird und die Voraussetzungen vorliegen, ist sozusagen, das ist gleichgestellt.
Mhm.
Ja? Ja. Also für beide Fälle gilt es. Genau.
Das heißt, wir halten fest, nach so einer Scheidung ist dann so ein gemeinschaftliches Testament auch praktisch aus der Welt. Es gibt dann in dem Sinne keinen Handlungsbedarf mehr.
Na, du müsstest dir halt Gedanken machen.
Über eine neue
Regelung. Über eine neue Regelung,
ja.
Genau.
Ja, okay, das ist klar. Wie ist es während der Trennungszeit, die ja mindestens ein Jahr beträgt?
Da bleibt erstmal alles unverändert.
Wie es war.
Wie es war. Also so, wie es im Testament steht oder wie es eben in der gesetzlichen Erbfolge war. Weil man ja davon ausgeht, dieses Trennungsjahr hat ja den Zweck, dass man vielleicht doch nochmal zueinander findet. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel, wenn man es jetzt aus Familienrecht überträgt, während der Trennung kannst du nicht auf Unterhalt verzichten, sondern du hast immer einen Unterhaltsanspruch, diesen Trennungsunterhalt. Ne? Weil man denkt, vielleicht kommt man ja doch nochmal zusammen.
Mhm.
Kommt ja vielleicht auch manchmal vor.
Ja, das heißt dann, dann müsste man vielleicht ein neues Testament machen, das würde vielleicht gehen, ne? Wenn man sagt, ich will das irgendwie sichern innerhalb dieser Zeit.
Ja, also letztendlich hast du als Person, die in Trennung lebt, eigentlich immer Handlungsbedarf, weil du entweder ein gemeinschaftliches Ehegattentestament hast, das widerrufen werden sollte, schon zu dem Zeitpunkt, also wenn man in dem Moment daran denkt, ja, dann sollte man das gemeinschaftliche Ehegattentestament widerrufen. Und wenn man kein Testament hat, sollte man darüber nachdenken, zumindest für den Zeitpunkt der Trennung bis zur Scheidung eins zu machen. Mhm. Um so jedenfalls den, also wenn man sich nicht im Guten trennt, dann den Ehegatten auszuschließen.
Mhm. Aus dem Was gesetzlichen zumindest aber Erbrecht. Natürlich noch den Pflichtteil wahrscheinlich erhält.
Ne? Das ist richtig, ja.
Ja, aber genau. Man kann zumindest einen Batzen schon mal.
Ja, und der Pflichtteil bei Ehegatten ist ja auch relativ gering. Also es ist so, dass der Pflichtteil bei einem Achtel liegt grundsätzlich. Und hinzu kommt möglicherweise ein Zugewinnausgleichsanspruch, den hätte ich ja vielleicht aber bei der Scheidung auch. Also insofern macht es schon wirklich großen Sinn, da tatsächlich ein Testament zu errichten, wenn man Sorge hat, wenn man Sorge hat, dass man stirbt. Die hat man ja hoffentlich, Gott sei Dank, nicht immer. Aber letztendlich, wenn man seine eigene Situation betrachtet und sich vorstellt, wenn ich jetzt versterbe und mein noch Ehegatte erbt, gemeinsam mit meinen Kindern, gemeinsam mit meinen Eltern, je nachdem, wie die gesetzliche Erbfolge auch aussehen würde und einem das nicht recht ist, dann muss man handeln.
Ich glaube, die meisten machen sich darüber keine Gedanken. Und es kommt ja häufig vor, dass viele noch eine Zeit lang und wirklich lange auch noch verheiratet bleiben, obwohl sie getrennt sind und vielleicht auch schon neue Partner haben. Und da kann das natürlich auch mal so ein bisschen böses Erwachen sein, dass dann noch Pflichtheitsansprüche bestehen und dann noch Erbansprüche.
Ja, weil man dem so ein bisschen davonläuft und denkt, oh genau. Gott, alles nur Aufwand, alles nur Stress, alles nur Kosten.
Ja, genau. Und überhaupt besserer Steuersatz, wenn wir beide verheiratet bleiben und so.
Ja.
Ja.
Aber Kinder sind ja dann nochmal so eine spannende Dimension in dieser Situation. Ich denke halt auch daran, so minderjährige Kinder in so einer Situation.
Sehr guter Punkt.
Das, denke ich jetzt zu wild, aber es könnte ja dazu führen, dass wenn Kinder minderjährig sind, dass dann der andere Partner irgendwie faktisch dann in Vertretung der Kinder quasi agiert und sich irgendwo darüber dann die Kohlen abschöpft, wenn es böse läuft.
Genau,
das ist so, ne?
Ja, das ist dann letztendlich ein weiterer Punkt, der insbesondere auch nach der Scheidung ja relevant ist. In dem Moment, wo dann das minderjährige Kind gegebenenfalls erbt oder einen Pflichtheitsanspruch hat, ist natürlich der länger lebende Mitelternteil, so formuliert, der Ex-Ehegatte, ist dann mit einiger Wahrscheinlichkeit der Alleinsorgeberechtigte dieses Kindes und damit natürlich auch zunächst mal verfügungsbefugt über die Erbmasse, kann gegebenenfalls auch einen Pflichtteil geltend machen. Das kann man aber auch verhindern, indem man testamentarisch eine Vormundschaftsverfügung trifft und anordnet, dass dem überlebenden Elternteil das Sorgerecht eben, das Vermögenssorgerecht für die Erbschaft, für einen Pflichtteil etc. entzogen wird. Und dann benennt man in der Regel einen Pfleger.
Das beschäftigt auch viele. Das ist also in so einer Konstellation sagt jeder Zweite, ich will auf keinen Fall, dass meine Ex-Frau dann irgendwie für das Kind spricht und dann mein Vermögen da irgendwie bekommt oder so.
Und dann ist das in dem Sinne so ein bisschen ein objektiver Dritter, der das dann irgendwie entscheidet oder wie kann man
wen auch immer man da einsetzt halt. Ne?
Aber man hofft sich, dass es dann eben im Sinne der Kinder passiert und nicht mehr im Sinne des Ex-Partners quasi.
Ja, in der Regel wird aber möglicherweise vielleicht der neue Lebensgefährte, die neue Lebensgefährtin eingesetzt oder ein älteres Geschwister oder vielleicht Geschwister des länger, also des Verstorbenen. Da gibt es alle möglichen Varianten. Neutrale Dritte werden in der Regel nicht benannt. Das ist auch kein Job für einen neutralen Dritten.
Okay.
Ja. Also das kann man nur, also das macht man dann, wenn man niemanden hat, den man einsetzen will und gleichzeitig aber den Entzug der Vermögenssorge anordnen will, dann würde man möglicherweise diese Bestellung, also dann würde man sagen, ich entziehe das Vermögenssorgerecht und vom Familiengericht soll ein Pfleger bestellt werden.
Mhm. Das heißt, in solchen Konstellationen mit Kindern hat man eigentlich gar keine Alternative, als wirklich eine saubere notarielle Lösung zu finden. Weil das selber zu regeln, ist wahrscheinlich super tricky.
Also ich würde es so formulieren, alleine so ein Testament aufzusetzen, ist einfach mehr als gefährlich, weil man möglicherweise mehr Schaden anrichtet, als man damit verhindert. Ja. Und man kann sich anwaltlich dazu beraten lassen, man kann das vorschreiben lassen, dann mit den entsprechenden Folgekosten für die Erbscheine. Ich finde an der Stelle einfach die notarielle Variante einfach am sinnvollsten. Weil letztendlich die Kosten nicht höher sind als die Kosten eines Erbscheins. Bei geschiedenen Testamenten, wenn ich alleine ein Testament mache, ist es ja sogar so, dass das letztendlich die Hälfte vom Erbschein kostet, weil nur eine einfache Gebühr anfällt für den Erbschein, aber eine doppelte Gebühr anfällt. Also insofern ist immer nur die Frage, wann die Kosten anfallen und wer sie am Ende des Tages bezahlt. Immer mal wieder hört man allerdings in dem Kontext, dass die Leute sagen, naja, ich weiß ja nicht, ob das von Dauer ist und ob das Bestand hat und ob es so bleiben soll. Das ist natürlich ein Argument. Mhm. Da muss man dann drüber nachdenken. Aber auch das kann man ja in der Beratung erörtern. Und dann kann man sich auch überlegen, welche Dinge werden vielleicht mal geändert. Weil nicht jede Änderung ist unbedingt beurkundungsbedürftig. Wenn beispielsweise klar ist, dieses Kind ist Erbe und es gibt auch keine, zumindest in dem Moment keine reale Wahrscheinlichkeit, dass das mal geändert werden soll, aber man will vielleicht später noch Vermächtnisse aussprechen oder die Person des benannten Pflegers vielleicht mal austauschen. Das sind alles Dinge, die kann man dann auch privatschriftlich machen, weil man damit an diese Wirkung des notariellen Testaments, nämlich dass sie den Erbschein ersetzt, nicht rangeht.
Mhm, ja? Verstanden.
Das ist sozusagen die Erbeinsetzung, ist das Essentielle bei der notariellen Regelung. Also der eigentliche Vorteil neben der Beratung und der Rechtssicherheit etc.
Über unserer ganzen Folge wird ja so das Stichwort Geschiedenentestament stehen. Jetzt frage ich mich, was genau ist eigentlich dieses Geschiedenentestament bei dieser ganzen Sache?
Das ist im Grunde ja das, was du sagst, so ich habe mich jetzt scheiden lassen und jetzt muss ich irgendwie gucken, habe ich
Aber im Prinzip ist es eigentlich ein normales Testament. Ja. Es hat gar keine besonderen Eigenschaften, außer den Umstand, in dem ich mich befinde.
Ja, und ich würde sagen, also tatsächlich, eigentlich hast du den relativ präzise herausgeleitet in deiner Moderation, weil die Besonderheit ist in der Regel diese Vermögenssorgeanordnung. Ja, für das minderjährige Kind.
Das stimmt,
und dass man eben sicherstellt, gegebenenfalls zu einem früheren Zeitpunkt als der eigentlichen Scheidung, dass der länger lebende dann noch Ehegatte nicht mehr in der gesetzlichen Erbfolge ist, sondern allenfalls noch seinen Pflichtteil bekommt.
Mhm. Dann vielleicht zum Schluss eine Frage, die so ein bisschen auch über das Geschiedenentestament-Thema hinausgehen kann. Was sind so drei Sachen, die ihr so aus juristischer Sicht sehen würdet, wo man sich drum kümmern sollte, wenn eine Scheidung bevorsteht?
Ja, also das Testament. Mhm. Ja, einmal schauen, was habe ich, was brauche ich. Auch wichtiger Punkt, der noch gar nicht so lange relevant ist, gegebenenfalls dem Vorsorgeregister mitteilen, dass das Ehegatten, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Notvertretungsrecht.
Das Ehegatten-Notvertretungsrecht, dass dem widersprochen wird, weil ansonsten kann der noch nicht geschiedene Ehegatte gegebenenfalls in Gesundheitsangelegenheiten Erklärung abgeben. Mhm.
Da kann man aber quasi aktiv widersprechen.
Genau. Gegebenenfalls eine bestehende Vorsorgevollmacht widerrufen. Und dann würde ich tatsächlich, wenn das bevorsteht, einmal den Gang zum Rechtsanwalt machen und mir einmal erläutern lassen, worum geht es denn jetzt eigentlich? Genau. Also was sind so die Themen, dass man einmal schaut, was kann relevant sein? Und dabei geht es gar nicht darum, dass der Rechtsanwalt dann irgendwie Streit schürt oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur, dass man aus einer informierten Position heraus handeln kann.
Mhm.
Wenn man sich noch gut versteht, kann man auch gemeinsam zum Rechtsanwalt gehen. Der Rechtsanwalt vertritt dann zwar offiziell nur einen, aber man kann gemeinsam durchaus sich beraten lassen. Wo haben wir Regelungsbedarf? Was müssen wir tun? Was können wir tun? Es gibt bestimmte Dinge, die werden von Amts wegen entschieden, wenn man nichts macht, so wie der Versorgungsausgleich zum Beispiel. Ich würde mich einmal informieren.
Ja, das klingt gut. Dann hoffen wir, dass alle nicht in diese Situation kommen.
Das
hoffe ich auch. Und danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.